Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda in knapp 2 Wochen werden wir ein Theaterstück sehen mit dem Namen Zwei nette kleine Damen auf dem Weg nach Norden. Eine kleine nette Dame sitzt vor mir und auch ein Mann, der hinter diesem Theaterstück steht, vom Spielbrett, heute bei mir, Uli Schwarz und Doro Ebert-Bienz. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade gesagt, zwei nette kleine Damen auf dem Weg nach Norden am 26. November im Kulturkeller. Was erwartet uns da?
Ein Zwei-Personen-Stück,
ja?
Zwei nette kleine Damen mit Musik, mit handgemachter Live-Musik. Und ja, diese zwei netten kleinen Damen, das sind zwei, es ist ein französisches Stück, es sind zwei schon in die Jahre gekommene Schwestern, die sich lange nicht gesehen haben und sich jetzt treffen, weil die Mutter verstorben ist. Mhm. Und ja, dann beginnen sie einerseits einen Weg mit sich selbst, miteinander, weil es floppen alte Themen auf. Und sie suchen aber auch letztendlich das Grab des vor Jahren schon verstorbenen Vaters. Mhm. Und wie sie sich da zusammenraufen, wie Themen bearbeiten und vielleicht neu aufeinander zugehen, das kommt in dem Stück und zwar absolut nicht, skurril teilweise und auf jeden Fall mit viel Witz und Wärme.
Mhm. Und du, Uli, du bist ja, ich habe es schon gesagt, ich habe es vorweggenommen, keine nette kleine Dame, du bist ein Herr, du bist quasi der Mann hinter dem Stück, du bist der Regisseur des Stücks gewesen.
Ja, ja.
Wie hast du das Stück ausgesucht? Wie kam das?
Naja, gekommen ist es eigentlich durch eine Arbeit am Stadttheater Quedlinburg, wo man mir das Stück angeboten hat. Mhm. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es gegen die Wand gefeuert und habe gesagt, ja, du musst aber trotzdem irgendwie Geld verdienen, also lies es mal. Und ich hatte das Glück, dass ich zwei richtig gute Darstellerinnen hatte, einen sehr guten Komponisten, die also die Lieder, die im Stück drin sind, nochmal bearbeitet haben. Die Frauen haben sich unheimlich reingekniet und wir sind sehr warm geworden im Laufe der Arbeit und sind sehr tief in das Stück eingetaucht und haben es geliebt am Ende. Und naja, das, wie das am Stadttheater ist, da läuft es dann bis 12, 15 Mal, öfter nicht. Wir sind aber gewöhnt, bei uns im Verein es mehr zu spielen und ich habe es dann Spielbrett vorgeschlagen. Also habe mir da zwei kleine nette Damen ausgesucht. Die fanden es auch sehr schön und wir haben angefangen und ja, haben es irgendwie auch lieben. Also wir mussten es nicht lieben lernen, wir haben es ziemlich früh geliebt.
Genau.
Ja, und jetzt seid ihr damit in Fulda. Du hast Spielbrett gerade schon angesprochen, Uli. Das ist ja quasi eure Gruppe auch. Das ist, seid ja nicht nur ihr, das ist ja auch eine größere Gruppe. Was genau ist Spielbrett? In Dresden ja beheimatet.
Naja, Spielbrett ist eine Amateurgruppe, die sich 85 gegründet hat. Aus versprengten Spielern der TU-Bühne. Wir hatten da gerade ein Stückverbot hinter uns. Wir hatten da mehrere, aber das letzte Stückverbot war besonders hart. Es endete mit einem Hausverbot für mich. Und, aber das war eigentlich unnütz, weil ich eh an ein Stadttheater noch gehen wollte. Ja, und dann haben die versprengten Teile von der TU-Studentenbühne wollten weiter Theater machen. Und wir haben gesagt, wir gründen eine Gruppe. Und die haben dann am Kulturhaus, an so einem Stadtteilkulturhaus, haben die den Chef überzeugt, dass er unbedingt eine Theatergruppe braucht. Das hat er eingesehen. Und da haben wir dann da Spielbrett gegründet. Und ja, und zeichnet damit aus, also wie gesagt, das ist eine reine Amateurgruppe, und zeichnet aus, aber dass wir sofort ins Konzept, in die Vereinsverfassung reingeschrieben haben, also Verein war es ja damals noch nicht, dass wir jedes Jahr eine Planwagentour machen, dass wir auf dieser Planwagentour nur Shakespeare spielen, dass der Shakespeare nicht länger als 100 Minuten sein darf und nur handgemachte Musik. Und Autos, Kraftfahrzeuge sind bei der Tour verboten. Also alle müssen mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein. Und mit den Pferden natürlich. Ne? Und das war, ja, jetzt halten wir bis heute durch.
Also die Planwagentour gibt es auch immer noch.
Ja, ja.
Da habe ich auch schon viel von gehört, auch viele Bekannte da auch schon dabei waren. Denn Doro, wir kennen uns ja auch schon länger, wir kennen uns über Theater aller Art tatsächlich.
Genau.
Da haben wir eine Zeit auch zusammengespielt. Aber lass uns noch mal ganz kurz noch mal bei Spielbrett bleiben. Hier, es gibt ja auch immer mehrere Stücke, die ihr im Repertoire habt. Das ist nicht nur dieses eine Stück, sondern immer Stücke, die ihr auch spielt. Wie groß ist eigentlich Spielbrett? Wie viele Mitspieler habt ihr denn da?
Ja, so aktive. Also
40, ja? Im Moment so um die 40, ja.
Auf der Liste. Mhm. Ja. Aber so aktive Spieler, kann man sagen, sind es ungefähr so um die 30. Mhm. Und die sich, ich sag mal, die sich so ganz aktiv sind, mhm, sind es davon vielleicht nochmal die Hälfte. So,
okay.
So 15 Leute, wie das immer so ist bei so Gruppen.
Und wie genau sieht diese Planwagentour nochmal aus? Das ist ja super interessant. Also da seid ihr ja wirklich unterwegs und mhm, ja, nächtigt auch da.
Ja, ja. Genau, also wir sind wirklich, man muss sich das wirklich so vorstellen, das ganze Theater-Equipment ist auf der Pferdekutsche. Die Spielerinnen, die fahren alle mit dem Fahrrad hinterher, mit all ihrem Zeug drauf, also auch Schlafsack und so weiter. Das einzige Motorisierte ist noch der Versorgungsbus für die Küche. Und so starten wir praktisch, kommen am Spielort an, bauen auf, spielen, bauen ab, dann gibt's Essen und dann wird genächtigt. Ja, und da nächtigen wir in Schulen, Turnhallen, leerstehenden Gebäuden. Also das wird vorher richtig geplant. Das muss man natürlich richtig ausmachen. Und am nächsten Morgen geht's wieder los. Da gibt's Frühstück, dann wird geladen, dann wird losgefahren. Und das Ganze 8 Tage lang. 8 verschiedene Orte.
Ja, sollte jeder mal erlebt haben und da gerne auch mal zuschauen bei den Veranstaltungen, bei den Theaterstücken. Lohnt sich auf jeden Fall. Genauso lohnt es sich natürlich am 26. November in den Kulturkeller zu kommen. Aber doch, ich habe es gesagt, wir kennen uns schon länger. Du bist ja mittlerweile in Dresden beheimatet, aber du kommst ja hier auch aus der Gegend. Also das ist sozusagen auch irgendwie deine Heimat immer noch.
Das ist immer noch meine Heimat. So, ich habe ja lange in der Rhön gewohnt. Das ist auch meine Urheimat sozusagen. Und und dadurch, dass meine Familie, meine Töchter und jetzt auch mein Enkelkind hier sind, bin ich oft hier. Und fühle mich auch Theater aller Art. Daher kennen wir uns ja auch noch sehr verbunden.
Du hast aber dann irgendwann Fulda verlassen. Ich glaube, ich darf es verraten, auch der Liebe wegen.
Ja.
Und die Liebe sitzt ja jetzt auch gerade neben dir. Wie war denn damals die Entscheidungsfindung zu sagen? Ihr habt das ja über das Theater auch kennengelernt, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig.
Wahrhaftig. Ja. Wir haben uns über einen Workshop, den Uli gehalten hat, ich war damals noch bei Theater aller Art, haben wir uns kennengelernt. Und das muss man sagen, Uli hat erzählt von dieser Planwagentour, wovon er immer erzählt natürlich, wenn er irgendwo einen Workshop hält. Und ich dachte so, wow, da mal mitfahren zu können. Ja, und dann hat sich natürlich zwischen Uli und mir dann so langsam was ergeben und so dann irgendwann habe ich entschieden, nach Dresden zu ziehen. Genau.
Es war natürlich keine leichte Entscheidung wahrscheinlich zu sagen, ich verlasse hier meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Kinder aufgewachsen sind und gehe nach Dresden. Aber es war eine gute Entscheidung, oder?
Es war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Und ich meine, man muss wirklich dazu sagen, es hat ja mitgespielt, ich bin jetzt nicht, zwar auch, aber nicht nur wegen eines Menschen in eine fremde Stadt gegangen, sondern auch dieses Drumherum mit Spielbrett. Ich hatte ja vorher schon ganz viel mitgekriegt und bin da wirklich in eine große Gruppe gekommen, wo man ganz viel andocken kann, auch privat und wo einfach theatermäßig natürlich sehr viel passiert.
Klar. Von hier, das war ein großes Hobby hier, das Theater für dich. Ist es ja jetzt eigentlich zu deiner größten Leidenschaft geworden, denn Theaterspielen ist ja so das, was du die meiste Zeit jetzt machst, oder zumindest ist im Schauspielbereich oder im Darstellenbereich.
Das stimmt, genau. Also das hat sich, und diese Chancen hätte ich natürlich so in Fulda nicht gehabt. Das war zu der Zeit noch nicht absehbar, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich in meinem erlernten Beruf als Krankenschwester gar nicht mehr arbeite. Seit einem halben Jahr, ich mache jetzt wirklich bezahlt die Organisation für die Truppe und bin sozusagen darüber hinaus auch noch zu einer anderen Geschichte gekommen, die sozusagen meinen erlernten Beruf und das Theater verbindet. Das ist eben an der Uniklinik Dresden das Simulations- oder Schauspielpatientinnenprogramm, wo es praktisch in der studentischen Ausbildung läuft, wo die Studenten in Rollen spielen, mit Feedback sozusagen Gespräche und sowas proben können. Dort bin ich als Honorarkraft. Und das ist noch so eine Geschichte, die wirklich noch so nebenbei jetzt abgefallen ist und die sehr viel Spaß macht und mir auch sehr viel, die einem selber viel gibt auch.
Das glaube ich gerne, das glaube ich, kann ich auch nachvollziehen total. Uli, du bist bist du in Dresden geboren sogar? Wo bist du geboren?
Ich bin Exilpreuße.
Okay.
Ich bin in Potsdam geboren.
Potsdam.
Also in Babelsberg genau, weil zwischen Potsdam und Babelsberg gibt es einen feinen Unterschied. Ich bin Babelsberger und habe mein Abi in Potsdam gemacht und bin dann über ein paar Umwege, ich habe erst Lokomotivbau studiert und dann habe ich gearbeitet, auch als Bühnenarbeiter, ja. Schauspiel studiert und dann bin ich zum Theater gekommen.
Aber war für dich sehr schnell klar, Schauspiel, die Bühne, das ist mein Ding?
Ja. Naja, das war für mich schon schnell klar, aber für meine Eltern war es eine Katastrophe. Du lernst einen anständigen Beruf und du wirst Ingenieur wie dein Vater und dein Großvater und dann, habe ich gesagt, gut, ich habe ja nur mal gefragt und dann habe ich erst mal das Technikstudium in Dresden gemacht und da bin ich in Dresden hängen geblieben. Mhm. Also war dann da in der Studentenbühne in Dresden und habe dann hinterher auch gedacht, nee, jetzt, wie gesagt, ein Jahr habe ich nochmal in dem technischen Beruf gearbeitet und dann habe ich mich entschlossen, du machst jetzt noch ein Studium und habe dann Bühnenarbeiter erstmal gemacht, habe mich in der Zeit beworben an Schulen und habe dann in Leipzig hat es dann geklappt. Mhm.
Wie war das so in der Zeit dann, Schauspiel zu studieren, Schauspiel zu lernen?
Also das Studium war toll. Also es war insofern, wir haben 2 Jahre Grundlagenunterricht, das war Wahnsinn, was ich da an Handwerk gelernt habe, das gebe ich ja jetzt weiter bei Spielbrett oder in Workshops und dann waren nochmal 2 Jahre Praxis, also am Theater, da ging der Unterricht natürlich auch weiter. Das war auch schön, weil man, da hat man viele Kollegen beobachten können beim Arbeiten, was da so passiert, das war toll. Die Stadttheaterzeit war dann weniger toll. Mhm. Weil das sind dann so, er hat extrem zugenommen nach der Wende, war aber vorher schon abzusehen. Man hat sehr kurze Produktionszeiten, man schießt sehr viel raus, also es sind Theaterfabriken eigentlich. Und sie spekulieren immer mit dem Publikum, also sie sind ja auch auf Gewinn, werden zwar gefördert, aber sind trotzdem gewinnorientiert. Und das ist, ist für, sagen wir, das Künstlerische oder die Einstellung der Schauspieler nicht so prickelnd. Also ich fand es dann nicht mehr so prickelnd, obwohl ich Spielleiter, Oberspielleiter war alles. Aber die Arbeit macht, es ist Stress. Mhm. Und ich sag mal jetzt, ich bin da immer böse. Ich sage, ich habe viele Kollegen kennengelernt, denen der Zuschauer eigentlich egal ist. Mhm. Hauptsache, er sitzt drin. Und das war so eine Art von Einstellung, die ergibt sich einfach aus dem Stress. Wo ich sage, nee, ich will Theater machen mit Leuten, für die das Publikum wichtig ist. Mhm. Und dadurch, dass ich in der Amateurarbeit groß geworden bin, habe ich meine Liebe zu den Amateuren nie verloren. Ich habe da parallel dazu eine Studentenbühne geleitet und habe immer wieder mit Amateuren gearbeitet. Und Amateure haben eine andere Haltung. Ja. Die suchen sich aus, was sie machen. Es ist ja ihre Freizeit. Ja. Die wollen das unbedingt. Ja. Und dann wollen sie auch ihr Publikum erreichen. Für die ist es ganz wichtig, was der da unten denkt. Mhm. Der Kollege oder wer auch immer da drin sitzt. Mhm. Das ist für einen Amateur wirklich so ein bisschen Lebenselixier, sag ich mal.
Ja, verständlich. Ja. Wie war das für dich? Wann hast du gemerkt, Schauspiel, das ist meine Leidenschaft, aber die Regie oder gerade die Spielleitung ist nochmal was anderes. Du hast ja nicht als Regisseur angefangen.
Nee.
Du
musst das habe ich am Stadttheater gemerkt, wo ich sagte, es kotzt mich einfach an, dass ich mich da rumschubsen lassen muss auf der Bühne.
Ich schubse lieber selber.
Ja, ich schubse lieber selber, genau. Und dann manchmal von Regisseuren, die entweder handwerklich schwach sind oder die ermüdet sind, denen das Interesse ein bisschen abgegangen ist, was sie da machen. Die arbeiten als Fabrikingenieure sozusagen. Und das, ja, ich wollte selber was gestalten. Ja. Das hat mich dann interessiert.
Du warst auch in deiner Zeit auch bei einigen Fernsehproduktionen involviert. Wie ist der Unterschied?
Nein, nicht so sehr. Ja. Ich habe im Fernsehen nur kleinere Sachen gemacht. Ich hatte mal also so eine Phase, wo ich mit dem Stadttheater gebrochen habe, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt da raus, mache nur noch, da hatte ich richtig so einen Bruch und habe gesagt, machst nur noch mit Amateuren. Und nach 3-4 Jahren habe ich gemerkt, nee, das hältst du nicht aus, da kriegst du eine Macke, weil du kannst nicht immer bloß geben, du musst ja auch immer mit danach tanken. Du musst ja auch irgendwas machen und erleben, was du dann wieder weitergeben kannst, was dich wieder reicher macht. Und da ging ich dann in die freie Arbeit und da habe ich mit sehr schrägen Gruppen gearbeitet zum Teil, also als Schauspieler dann mitgearbeitet oder Co-Regisseur. Da war ich beim Stadttheater fassungslos, das hat mich sehr geprägt und es war vom Stil her, also von den Inhalten auf jeden Fall, das andere Extrem zu Spielbrett. Und das hat sich gegenseitig befruchtet. Ich habe dann immer von Spielbrett da was eingebracht und habe von Fassungslos bei uns was reingebracht. Und ja, das hat sich sehr gut ausgewirkt.
Mit Spielbrett hast du ja auch schon einige Regiepreise quasi bekommen. Ja. Wie fühlt man sich dann da, wenn man auch dann nicht nur vom Publikum, sondern auch von der Jury oder von Experten damit ausgezeichnet wird für seine gute Arbeit?
Naja, das, klar, das hebt dann immer schon, dann muss man sich immer wieder verkneifen, wo druckt man das? Ich habe einen Kollegen, der druckt das immer dann auf die Programmhefte, das haben wir uns verkniffen, weil das wird dann zu protzig. Da kann ich nur sagen, am liebsten waren mir immer die Festivals, wo wir aufgetreten sind, da kriegt man ja die Preise dann, die mit einem Publikumspreis gearbeitet haben. Und wenn wir den gekriegt haben, war der mir also 10-mal mehr wert als der Jurypreis, weil dadurch, dass ich selber mal in Preisjurys mitgearbeitet habe, weiß ich, wie geschmäcklerisch das manchmal dazu geht. Und beim Publikum hast du so eine breite Spannweite. Klar spielt der Geschmack da auch eine Rolle, aber es ist schon anders. Und wenn das Publikum uns geliebt hat und uns einen Preis gegeben hat, das war immer klasse, das war prima.
Wie genau sieht deine Rolle beim Landesverband Sachsen aus? Du bist ja auch in der künstlerischen Leitung.
Da war ich drin, nee, da bin ich raus. Seit anderthalb Jahren jetzt so bin ich da raus. Aber das war ein normaler Vorgang. Ja. Also ich war da lange mit drin. Wir haben da Festivals auch mit organisiert. Da war ich auch dann mit in der Jury nachher, als ich dann als künstlerischer Leiter raus war, habe ich in der Jury mitgearbeitet. Und weil der Landesverband hat auch Preise verteilt und so. Und daher weiß ich das so. Aber wir haben engen Kontakt miteinander. Ich kenne den künstlerischen Leiter, den neuen, jetzt auch sehr gut. Und ja, ist ein schönes... Ja, der Landesverband mickert wie alle Landesverbände im Osten, die mickern so ein bisschen vor sich hin, weil diese Vereinsarbeit, wie sie im westlichen Teil Deutschlands gepflegt wurde, die kannte der Osten so nicht. Und ich hatte mich da vorher auch, ich habe mich auch damit schwer getan, diese ganzen Vereinsgesetze zu studieren, das war ja die Hölle. Und die Vereine, die, es gibt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat, glaube ich, 2-3 Gruppen im Verband. Sachsen-Anhalt hatte jahrelang überhaupt keinen Verband. Die hatten so eine Alternativlösung gefunden. Und in Sachsen sind wir jetzt so bei Mitte 30, 40 Gruppen. Aber so richtige Vereinsarbeit, wie es zum Beispiel in Bayern ist oder Baden-Württemberg, ganz intensiv, ne, die über 100, 200 Gruppen da drin haben, da ist eine ganz andere Arbeit, da ist eine ganz andere Einstellung. Da arbeiten die Verbandsleitungen auch anders. Das ist, also da ist richtig Arbeit angesagt. Da haben die Workshops, Programme aber das ist im Osten, da meckert jeder so ein bisschen vor sich hin und das ist, ja. Es gibt auch kein großes Interesse manchmal an den Gruppen untereinander sich so groß auszutauschen. Man ist schon immer erfreut, wenn man 1-2 befreundete Gruppen hat, ne? Wo man hinfahren kann, die einen einladen, die man dann auch einlädt. Ja. Aber es ist schwierig.
Dann lass uns nochmal zu Spielbrett zurückkommen. Ja. Ich habe ja auch gesagt, so 5-6 Stücke immer zeitgleich im Repertoire. Allein mit Spielbrett, wie viele Stücke habt ihr da schon erarbeitet? Kannst du das grob umreißen?
Naja, wir existieren jetzt seit 85, also 36 Jahre, mal 5, also ich sag mal so, ja, zwischen 150 und 200 Stücke haben wir gemacht in der Zeit.
Ja, verrückt, das ist eine ganze Menge. Eines davon, zwei nette kleine Damen auf dem Weg nach Norden am 26. November im Kulturkeller. Und Doro, was musstest du tun, um die Rolle zu bekommen? Das einmal mit.
Nein, die Besetzungscouch gibt es bei Spielbrett nicht.
Sag's nicht.
Ich weiß jetzt nicht mehr. Also,
Uli kennt ja, weiß ja, was für eine gute Spielerin du bist. Also das war wahrscheinlich der Hauptaugenmerk.
Danke. Das ist schon so. Also es wird ein neues Stück sozusagen. Wir entscheiden ja auch oft legt Uli auch 2 oder 3 Stücke zur Wahl hin und so. Und dann kommt es auch immer drauf an, was. Wir sind ja in Dresden im Theaterhaus Rudi beheimatet. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Das ist wirklich das uns bekannte einzige wirklich von der Stadt geförderte Theaterhaus für Amateurtheatergruppen, das ist wirklich einzigartig. Wir haben da unseren Fundus, wir kriegen da preiswert Probenräume und die Aufführungen sind auch preiswert allerdings, aber das ist eine andere Geschichte. Und insofern, und es hat halt mehrere Bühnen. Es gibt einen Saal, da kommen wir jetzt wieder zu den netten kleinen Damen, und es gibt ganz oben unterm Dach, das Theater unterm Dach, das hat nur 30 Plätze und das ist so ein bisschen kammerspielartig. Und um eben auch diese Bühne zu bespielen, da war halt dann die Sache, was machen wir da für ein Stück? Und klar, dann fragt Uli nach und dann haben sich auch relativ schnell genug Leute gefunden. Also wir besetzen ja auch immer doppelt. Das heißt, wir sind eigentlich 4 Spielerinnen. und spielen aber natürlich immer nur zwei. Auf jede Rolle sind zwei gesetzt. Ja. Genau, und dann kam das so und das hat mich sehr interessiert, das Thema. Und vor allen Dingen auch ein Zwei-Personen-Stück mal zu spielen, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Also wir stehen eigentlich 70 Minuten auf der Bühne und man kann nicht mal hinten kurz gucken, wie es weitergeht. Mhm. Und wir spielen ja alle Stücke ohne Soufflöse. Mhm. Also das gibt es bei uns auch nicht. Aber gab es ja bei Theater aller Art auch nie. Insofern war ich das gewohnt. Genau, und das war eine besondere Herausforderung. Und die ist es auch heute immer noch. Ich meine, die Damen haben auch, wie vieles andere, unter Corona ein bisschen gelitten. Konnten zwischenzeitlich nicht auftreten natürlich, weil es halt auch so ein, dann haben sich bei Leuten, hat sich privat was geändert, wodurch die dann nicht mehr so oft verfügbar waren. Und ja, das ist schon, also vor dem Stück habe ich auch Respekt, da muss man ordentlich in Text vorher gucken und man ist sehr, man muss sich sehr gut, man muss auch ganz eng miteinander spielen. Also das ist die Herausforderung und das hat auch unheimlich viel, also war eine sehr intensive Probenerfahrung auch.
In 2017 war die Premiere des Stückes, du hast gesagt, dann kam Corona natürlich und jetzt endlich in Fulda, in deiner Heimat. Wie ist das Gefühl, wieder in Fulda spielen zu dürfen und zu können?
Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja lange, wir haben ja lange um einen Termin, es war ja auch wieder durch Corona immer wieder verschoben oder jetzt geht's nicht. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich darf dann, glaube ich, gar nicht ins Publikum gucken, weil erst danach, ja, freue ich mich sehr. Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir es hier spielen können und dass das klappt. Und ja, hoffe auf viele Zuschauer.
Vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick, einen kleinen Spoiler. Könnt ihr noch irgendwas verraten, was uns bei dem Stück erwarten wird? Oder sollen sich die ZuschauerInnen überraschen lassen?
Naja, sie sollen sich schon ein bisschen überraschen. Das ist klar, wir haben so ein paar technische Tricks drin, die verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber ich sag mal, es ist eine relativ seltene Mischung zwischen französischem Chanson. Also so ein Chanson-Charakter, also Chanson im weitesten Sinne. Mhm. Also nicht bloß besinnlich ruhig, sondern es gibt auch sehr lebhafte Sachen, also eigentlich fast mehr noch als die besinnlichen Sachen.
Ja.
Und die Figuren stützen, die Figuren, die was aus ihrer Biografie erzählen, die eine Lebenshaltung vor allen Dingen vermitteln. Das ist ganz wichtig, was darüber kommt. Und ja, und diese Mischung zwischen Spiel, zwischen dem Konflikt, der immer wieder aufflammt und der nachher irgendwie eine ganz andere Richtung nimmt, das ist schon, ja, das ist schon spannend irgendwie, was da rauskommt. Also so ganz genau weiß man es nicht am Schluss. Und man denkt, jetzt ist Schluss und dann kommt nochmal so ein kleines Schwänzchen hinten dran, so ein PS. Und das ist ganz gut.
Ja, kommt alle vorbei in den Kulturkeller am 26. November. Ihr seid bei mir im Studio vorbeigekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für die Playliste bei Spotify, Doro. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ja, ich würde... Weil es hat ja auch, der Grund ist auch der, weil es ja auch eine Ost-West-Geschichte ist von mir und jetzt auch und mit Uli und mir und deswegen City am Fenster.
Ja, ein klassischer Song, den ich sehr eng auch mit dem Osten natürlich verbinde, logischerweise City, eine der größten Bands aus dem Osten, kann man so sagen. Du hast aber keine Ostband ausgesucht, oder Uli?
Nee, ich habe keine Ostband ausgesucht, ich bin ein alter Beatle-Fan und in meiner Inszenierung flackert das auch immer mal wieder durch. Und ja, ich würde mich dementsprechend für Eleanor Rigby entscheiden, wo es auch um die Einsamkeit geht von Menschen. Und das spielt in dem Stück auch ein bisschen eine Rolle. Und weil die sind für sich genommen beide ziemlich allein und finden sich ja. Deswegen Eleanor Rigby.
Ja, passt. Super schön. Kommt auf die Playlist. Ja, vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Uli, du fängst an und Dorot die finalen Worte. Hat doch noch ein bisschen Zeit nachzudenken.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn da viele kommen und wenn euch das interessieren würde. Wie gesagt, es lohnt sich, weil es ein sehr menschliches, aber nicht sentimental kitschiges Stück Produktion geworden ist und es glaube ich, ich hoffe, dass man die Leute berühren kann. Und sie müssen keine Angst vor dieser Berührung haben.
Nein, Angst muss keiner haben, das stimmt. Weil es wechselt wirklich zwischen berührenden und skurrilen und witzigen Szenen. Ja, und ich kann einfach nur noch mal wiederholen, dass es wirklich eine besondere Ehre für mich ist, dass ich das im Kulturkeller spielen darf. Und eine besondere Ehre wird jede von euch sein, die kommt, um das anzugucken. Und deswegen macht Werbung, kommt selber vorbei. Wir sehen uns am 26.11. im Kulturkeller.